Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute das digitale Ich. Die WOTS fragt sich, ob der EID zu trauen ist.
Am 28. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die EID ab. Schon wieder? Ja, schon wieder. Die letzte Abstimmung fand vor 3,5 Jahren statt. Damals wurde die EID von einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt. Die Gesetzesvorlage war so konzipiert, dass BürgerInnen die EID von Banken, Versicherungen oder auch staatsnahen Unternehmen wie Swisscom, der Post oder der SBB erhalten hätten. Eine elektronische Identität, herausgegeben von privaten Firmen? Das stieß auf wenig Vertrauen. Man mutmaßte, dass die Unternehmen die Rolle des Providers nur darum übernehmen wollen, weil sie sich daraus einen finanziellen Nutzen versprechen. Bei jeder Vermittlung kann man eine kleine Gebühr einstreichen. Und überhaupt, was passiert mit den Daten? Die Kritik war groß, insbesondere aus digitalen Kreisen. Ausgerechnet Leute, die die Digitalisierung der direkten Demokratie grundsätzlich vorantreiben wollen, hatten das Referendum ergriffen und damit die EID erfolgreich versenkt. 3 Tage später war die Idee jedoch schon wieder auf dem Tisch. Das Parlament hatte den Bundesrat beauftragt, einen neuen Anlauf zu nehmen und eine vertrauenswürdige Gesetzesvorlage für eine EID auszuarbeiten. Kritik gibt es noch immer, weshalb die stimmberechtigte Bevölkerung abermals über die EID abstimmt. Was ist nun anders? Worüber stimmen wir diesmal ab? Über einen weiteren Versuch, die Abhängigkeit der Menschen von Digitaltechnologien voranzutreiben? Oder ist die EID ein Lehrstück direkter Demokratie, bei dem nach dem ersten Scheitern die kritischen Stimmen aus der Bevölkerung gehört wurden? Was bringt sie? Wann käme die EID überhaupt zur Anwendung? Die WOTS hat sich auf den Weg gemacht, um diesen Fragen nachzugehen. Sie sprach mit GegnerInnen wie auch mit BefürworterInnen. Einer ihrer Gesprächspartner war Erik Schönberger. Erik Schönberger, auch Kiri genannt, ist Informatiker und Leiter der digitalen Gesellschaft. Er war einer aus jenen digitalen Kreisen, die damals das Referendum ergriffen hatten, zusammen mit Daniel Graf, dem Mitbegründer der Online-Plattform WeCollect. Nun unterstützt er die EID und war auch maßgeblich an ihrer Ausarbeitung beteiligt. Kiri ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Kiri, in der Schweiz wird demnächst abgestimmt über 2 Sachen, soviel ich weiß. Eine davon ist die EID. Das ist schon das 2. Mal, dass über so einen Vorschlag abgestimmt wird. Und aus der Geschichte bis jetzt, also von der ersten Abstimmung, auch von dieser hier, da kann man so ein bisschen ablesen. Es gibt staatliche Stellen, die sich was versprechen davon. Es gibt große Konzerne auch, die sich was versprechen davon. Meine erste Frage wäre, was bringt denn eine EID dem Wähler und der Wählerin, dem Bürger, der Bürgerin?
Also ganz einfach gesagt geht es darum, dass man mit der EID jetzt den physischen Ausweis digitalisiert. Also dafür zu sorgen, dass wir uns auch im Internet, da wo es notwendig ist, dass wir uns sicher und datensparsam ausweisen können.
Heißt das vor allem im Kontakt mit Behörden oder wie sind da die Gepflogenheiten vielleicht auch in Ländern, wo es schon weiter fortgeschritten ist als in der Schweiz?
Also gibt es natürlich unterschiedliche Ausgestaltungen, wenn man das international anschaut, aber die Absicht jetzt in der Schweiz ist halt tatsächlich eben diesen Ausweis zu digitalisieren und das wird dann vor allem bei Behördengängen sinnvoll sein, aber natürlich auch da, wo es einen Ausweis benötigt, also sei das, wenn ich ein Bankkonto eröffnen möchte, wenn ich einen Handyvertrag abschließe, wenn ich beweisen muss, dass ich vielleicht schon 16, 18, 65 Jahre alt bin, da hat es dann die Vorteile, die EID dann ausspielen kann.
Die erste Abstimmung über eine EID war 2021 und damals war die Ablehnung für mich, wie ich das nachgelesen habe, war ich überrascht, relativ satt. Nämlich mit 64% der SchweizerInnen haben, also der, die abgestimmt haben, haben Nein gesagt. Du warst damals auch in diesem Nein-Lager, das da gewonnen hat und doch damals angetreten ist, wie auch jetzt, eigentlich ähnlich gegen eine recht große Ja-Trägerschaft aus Politik und Wirtschaft. Warst du überrascht über diese Eindeutigkeit damals, über diese 64% Nein?
Wir haben 2019 zusammen mit Public Better das Referendum ergriffen und die Abstimmung dann 2021 gemeinsam mit vielen anderen gewonnen. Also da haben sich dann viele Organisationen, zivilgesellschaftliche Art, aber auch Parteien dann angeschlossen. Ich war jetzt nicht unbedingt überrascht über das Resultat, aber natürlich sehr erfreut über das deutliche Verdikt. Wenn man jetzt natürlich auch sagen muss, dass diese Vorlage von dazumal mit der heutigen überhaupt nichts mehr gemein hat. Also das ist eine komplette Kehrtwende, die da gemacht wurde. Und darum sind Vergleiche auch etwas schwierig. Vielleicht kann ich da etwas ausholen, was auch unser Kritikpunkt damals waren. Das waren hauptsächlich drei, was wir wollten. Das war eben einen digitalen Ausweis und kein Login. Und was wir wollten, ist, dass diese Idee vom Staat herausgegeben wird und nicht von privaten Organisationen, auch kein Geschäftsmodell damit entsteht. Ich möchte nicht zwischen einer blauen, einer grünen und einer orangen Idee wählen, sondern es gibt genau eine, wie ich bei der Identitätskarte auch eine habe, so ich die dann von der Eidgenossenschaft bekomme. Und dann auch ganz wichtig, und das hat sich auch in der Nachwahlbefragung gezeigt, was eigentlich der größte Ausschlag gegeben hat, auch für das deutliche Nein damals, ist, dass wir die Datenschutzprinzipien, also Datenschutz durch Technik und die Datensparsamkeit ganz zentral verankert haben wollten, also Privacy by Design und Privacy by Default. Und alle diese drei Dinge, die sind uns nun mit der neuen Vorlage gelungen.
Privacy by Default, hast du gesagt.
Ja.
Was bedeutet das konkret?
Also es sind diese zwei Prinzipien. Also einerseits ist Datenschutz durch Technik und das ist Privacy by Design. Das heißt, dass man eine technische Lösung so gestaltet, dass sie möglichst datensparsam, privatsphärefreundlich ausgestaltet ist. Also das ist die Architektur hinter einem Projekt. Und Privacy by Default heißt das, wenn es Einstellungen gibt, wo ich eben wählen kann, wie viele Daten, dass ich preisgeben möchte, dass ich sie teilen möchte, die auch nicht unbedingt vielleicht für den Zweck benötigt werden, dass die so eingestellt sind, dass sie eben für mich sind, dass möglichst wenig Daten geteilt werden und dass ich dann eigentlich ein Opt-in machen muss und sagen möchte, okay, und diese Daten, die teile ich jetzt noch, die können auch über den ursprünglichen Zweck hinaus vielleicht verwendet werden. Ich denke da zum Beispiel für medizinische Daten, die dann irgendwie für die Forschung verwendet werden kann, wo ich dann in dem Sinne eine Zustimmung geben kann. Das ist die Datenschutzeinstellung und die Datensparsamkeit, also Privacy by Default.
Aber es ist grundsätzlich bei jeder einzelnen Aktion, wo man dann so eine EID benötigt, wenn dann nur die Daten verlangt, die für die jeweilige Aktion unbedingt notwendig sind. Das ist die Idee.
Das ist genauso, ja. Also es ist eigentlich auch so, dass festgehalten wird, in welchen Anwendungen die EID überhaupt verlangt werden kann und darf. Und dann darüber hinaus ist auch bestimmt, dass ich zum Beispiel, wenn ich beweisen muss, eben mein Alter, dass ich jetzt irgendwie den Wein bestellen darf, dass ich eben nur das Alter bestätige und jetzt nicht alle anderen Attribute, wie jetzt irgendwie Name, Adresse oder halt Geburtsort, Geburtsdatum, das genaue Geburtsdatum, sondern eben nur die Tatsache, dass ich das entsprechende Alter erreicht habe.
Dann hast du noch gesagt, kein Login, sondern es funktioniert offenbar anders. Man muss sich nicht einloggen. Wie funktioniert das denn? Über eine App oder wie ist das?
Also das ist eine App. Also man muss sich die neue EID so vorstellen. Sie funktioniert tatsächlich ähnlich, wie das bei der Identitätskarte auch ist. Also ich bekomme die EID vom Bund ausgestellt und die wird auf meinem Smartphone gespeichert. Und sie wird nicht in einem herkömmlichen Art gespeichert, sondern wirklich auf dem Sicherheitschip. Das ist ein spezielles Umfeld auf dem Handy. Also das kann da auch nicht einfach herauskopiert werden, sondern es kann da nur zusammen mit der entsprechenden App verwendet werden, um mich eben auszuweisen. Also ich habe den Ausweis bei mir. Hier, anstatt dass ich die ID-Karte habe, habe ich sie auf dem Smartphone und ich entscheide jetzt, zu welchem Zeitpunkt ich welchem Gegenüber ich die EID zeige in der jeweiligen Situation.
Jetzt ist ja so, du bist inzwischen im Rahmen dieses neuen EID-Projekts, hast du die Lager gewechselt, kann man sagen. Also du lehnst es nicht mehr ab, sondern du bist dafür, du findest das eine sehr sichere Version. Es gibt aber auch diesmal Gruppierungen, Menschen, die sich für ein Nein stark machen. Ich bringe jetzt ein paar Argumente, die von denen so kommen. Im echten Kontakt muss immer auch möglich sein, sich mit der ID-Karte auszuweisen. Allerdings bei Online-Geschäften ist das nicht vorgeschrieben. Bei Online-Geschäften kann jemand die EID verlangen und muss keine Alternative anbieten. Wieso hat man das so gemacht in diesem Vorschlag?
Wir müssen hier mehrere Anwendungen unterscheiden. Zum Beispiel ist, also es ist jetzt so, dass bei Behördengänge, dass diese auch weiterhin physisch angeboten werden. Möchte man dies ändern, dann müsste man Gesetzesänderungen machen oder neue Gesetze erlassen. Und dann gibt es die Anwendungen zum Beispiel der Online-Shops, also der Privatwirtschaft. Und hier ist es so, dass zum Beispiel es einem Weingeschäft überlassen ist, wie diese Unternehmung dann jetzt zum Beispiel eine solche Altersprüfung machen möchte. Wichtig ist zu vermerken, dass die EID nur ja zu gewissen Zwecken überhaupt verwendet werden darf, also eben als für die Altersprüfung. Sie darf jetzt vom Online-Weinhändler nicht verwendet werden, um zum Beispiel bei einer Bestellung auf Rechnung dieses Geschäft abzusichern. Genau, also eben nur dann, wenn ein Ausweisen notwendig ist und dann auch nur die Attribute, die wirklich nötig sind für dieses Geschäft, also jetzt im Fall dieses Weingeschäftes halt zu prüfen, ob ich das entsprechende Alter habe, ob ich 16 Jahre alt bin.
Aber dieser Weinhändler kann auch sagen, er will das nur über die EID abwickeln und dann kann er das machen. Und es besteht dann keine Möglichkeit jetzt für mich zum Beispiel, wie man es jetzt vielleicht manchmal macht, einen Scan von meiner ID-Karte hochzuladen.
Der Weinhändler ist grundsätzlich frei in der Ausgestaltung, dann, wenn es sich um ein reines Online-Geschäft handelt, also wenn das ein Versandhandel ist. In dem Moment, wo in dieser Prozess ein Vorgang vor Ort, ein physischer Vorgang involviert ist, dann schreibt das EID-Gesetz vor, dass auch ein herkömmlicher Ausweis akzeptiert werden muss. Also wenn ich online bestelle, aber ins Geschäft gehe und den Wein da abhole, dann kann ich auch eine Identitätskarte vorweisen und dann so mein Alter beweisen.
In dem Gesetz gibt es diese Einschränkung, die EID kann verlangt werden, wenn sie für die Zuverlässigkeit der Transaktion unbedingt erforderlich ist. Was heißt denn das und wer überprüft das? Ob da nicht eine Firma herkommt und die EID verlangt, obwohl es gar nicht notwendig wäre?
Ja, also die Bestimmung im Gesetz geht noch einen Teilsatz weiter. Im Gesetz heißt es konkret, die EID kann verlangt werden, wenn es für die Zuverlässigkeit der Transaktion unbedingt erforderlich ist. Und dann angehängter Teilsatz, insbesondere um Missbrauch und Identitätsdiebstahl zu verhindern. Und durch diese Bestimmung wird verhindert, dass die EID beispielsweise zur Absicherung eines Kaufs bei einer Bestellung auf Rechnung, wie ich es vorhin schon etwas umrissen habe, verlangt werden darf. Das Parlament hat diese Bestimmung verschärft, indem es hinzugefügt hat, dass die Verwendung nur zulässig ist, wenn dieses unbedingt erforderlich ist für dieses Ziel. Und das bedeutet dann wiederum, dass es kein milderes Mittel gibt zur Zielerreichung. Also das ist schon ziemlich stark und relativ strikt, auch wenn es abstrakt beschrieben ist und nicht ganz konkrete Anwendungsfälle. Aber das ist in der schweizerischen Rechtspraxis oder Gesetzgebungspraktik auch üblich, dass man das so macht.
Aber rechnest du, wenn das so ist, damit, dass Privatfirmenbehörden mal da was auch ausprobieren und dass man da genau darauf schauen muss, dass da dem Gesetz auch entsprochen wird in der Hinsicht?
Das ist natürlich durchaus möglich, dass es da auch schwarze Schafe gibt, die dann die EID verlangen, wenn sie dies nicht dürfen, oder Attribute verlangen, die sie nicht dürfen. Der Mechanismus ist aktuell so vorgesehen, dass man das anzeigen kann beim Bund. Wir werden als digitale Gesellschaft bestimmt hier auch darauf schauen. Wenn uns entsprechende schwarze Schafe auffallen, dann werden wir dies auch melden. Der Fall geht dann weiter so, dass diese Organisationen oder diese Verifier, wie man denen auch sagt, dass sie dann eingetragen werden in ein Register. Und wenn dann andere Personen sich bei dieser Organisation, bei diesen Verifiern ausweisen oder ausweisen müssen, dann wird mir das in der App angezeigt. Und entsprechend kann ich dann auch diesen Ausweisvorgang abbrechen und mich dann eben entscheiden, nee, das ist ein schwarzer Schaf.
Was wird angezeigt, dass die schon mal aufgefallen sind?
Genau, das wird dann angezeigt, dass eine Instanz ist, ein Verifier ist, eine Organisation ist, die EID verlangt, die sie eigentlich gar nicht dürfte, die es keine Gesetzesgrundlage gibt, und dann kann ich entsprechend diesen Ausweisvorgang, oder ich bin sogar angehalten, diesen Ausweisvorgang dann abzubrechen. Aber es hindert mich auch niemand daran, mich dennoch auszuweisen. Also es ist dann irgendwie wie Teil dieser selbstbestimmten EID, dass es dann mir überlassen ist, zu entscheiden, was ich mit dieser Information mache.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch Alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Jetzt in diesem Artikel in der WOZ, in dem auch du befragt worden bist und vorkommst, da werden auch Kritikerinnen der neuen Vorlage befragt. Da gibt es zum Beispiel einen Informatikprofessor, Stefan Wolf, der sich daran stört, dass man unbedingt ein Smartphone braucht für diese EID. Erste Frage, stimmt das oder geht das auch über Laptop? Und zweitens sagt er, ein analoges Leben muss barrierefrei möglich bleiben. Stimmst du dem nicht zu, dass ein solches Leben grundsätzlich barrierefrei möglich sein soll? A und B, braucht man wirklich unbedingt ein Smartphone für die EID?
Also ich stimme dieser Aussage vorbehaltslos zu. Selbstverständlich muss ein solches Leben möglich sein, ohne Barrieren. Die EID ist technikneutral formuliert. Tatsächlich ist es aber so, dass sie, und da haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, eben an diesen Sicherheitschip gekoppelt ist. Also es ist unbedingt entscheidend, dass diese EID eben an ein Stück Hardware gebunden ist. Und das verhindert, dass durch eine Schadsoftware eben die EID kopiert werden kann und sich dann jemand anders mit dieser EID als mich ausweisen kann. Und da ist die Technik noch etwas limitiert. Da sind die Smartphones am weitesten fortgeschritten, sowohl in der Hardware wie auch in der Software, die dafür benötigt wird. Und das sind dann jetzt die ersten Anwendungen, die eine EID speichern können und aus der man sie dann auch vorweisen kann. Es ist überhaupt nicht aber auf das bestimmt, dass es so bleiben muss, sobald sich andere Technik etabliert, die das können, sei das irgendwie ein Notebook, sei das Tablets oder andere Geräte, dann ist das auf diesen genauso möglich.
Ja, jetzt frage ich mich natürlich als Mensch, der wie Stefan Wolf kein Smartphone besitzt. International ist diese Technik weit verbreitet, also sozusagen ist der Druck auf die Gerätehersteller gegeben, dass sie diese gehobenen Sicherheitsmöglichkeiten vom Smartphone auch in andere Geräte einbauen?
Ja, das ist definitiv so. Es ist ja nicht nur so, dass die Schweiz jetzt eine solche EID einführt, da gibt es verschiedene Bestrebungen in anderen Ländern auch, sei es das in der USA, in der EU, aber auch an anderen Orten auf der ganzen Welt. Und es ist auch nicht so, dass die EID die einzelne Anwendung ist, die einen solchen Sicherheitschip oder diese Mechanismen benötigt. Da gibt es auch andere Anwendungen, die sowas braucht. Da geht es zum Beispiel um Zugtickets und ähnliche Sachen, die diese Verschlüsselungs- und Kryptofunktionen und diese Speicherfunktionen, diesen sicheren Speicherfunktionen benötigen, und von daher geht da die Entwicklung ziemlich schnell und ziemlich verbreitet auch über die Plattformen hinweg voran. Also ist jetzt nicht nur Apple dran zum Beispiel, da ist auch Google dran und andere Institutionen, die eben eigentlich diese Geräte herstellen, auch Samsung, die dann die Hardware liefert. Also es geht Hand in Hand eigentlich diese Entwicklung.
Ein Argument der Befürworter ist auch, dass das nicht nur praktischer ist mit der EID, jedenfalls wenn man ein Smartphone hat, sondern dass es auch sicherer vor allem ist, als vergleichsweise die jetzige Möglichkeit, eben einen Scan hochzuladen. Wie können denn Scans, die eigentlich JPEGs oder PNGs sind normalerweise, können die ausgelesen werden von irgendwelchen fiesen Programmen? Oder warum sagen die Befürworter, dass das eine unsichere Methode eigentlich ist, die man jetzt wahrscheinlich meistens verwendet?
Ja, also das kommt daher natürlich, dass dieses Bild meines Ausweises dann ja auf diesem Server oder auf diesem System gespeichert ist, wo ich das eben hochgeladen habe. Und sie können entsprechend dann natürlich auch missbraucht oder entwendet werden. Und das ist nicht nur theoretisch so, da hat es schon verschiedenste Vorfälle gegeben. Und diese Informationen können dann natürlich verwendet werden, um Identitätsdiebstahl zu begehen. Also damit man sich auch wiederum als jemanden ausgeben kann, den man eben nicht ist, weil man eben die entsprechenden Informationen hat, wie ich habe das Bild, ich habe die Ausweisnummer, ich habe alle Daten, die dazugehören, und das ermöglicht mir natürlich dann, mich als jemanden auszugeben, den ich eben nicht bin.
Aber es ist schon so, dass wenn jemand solche fiesen Absichten hat und irgendein Ort knackt, wo sowas hochgeladen ist, dann muss er da schon ein Mensch drauf schauen. Und ich als wirklich als Laie stelle mir vor, wenn irgendeine Technologie, die EID, zu knacken imstande ist, dann kann dann auf einen Schlag massiv ausgewertet werden, oder sehe ich das falsch?
Ja, eben nicht nur, vielleicht auch noch im Zusammenhang auch noch wichtig zu wissen, ist, dass das EID-Gesetz in den Bestimmungen strenger ist als das Datenschutzgesetz. Und das EID-Gesetz ist auch strenger als das Informationssicherheitsgesetz. Also da gibt es strengere Meldebestimmungen zum Beispiel, wie das Informationssicherheitsgesetz vorschreibt. Das heißt auch, ganz konkret im Umgang mit Ausweisdaten haben wir mit dem BGEID strengere Anforderungen, als dass wir das ohne Gesetz haben, wo wir eben auch diese Daten bereits bearbeiten. Und jetzt ist es aber so, wenn ich die EID digital verwende, um mich auszuweisen, diese Daten können nicht kopiert werden. Also ich kann dann nicht später mit diesen Daten, wenn ich jetzt beweise, wie mein Name lautet oder wie mein Geburt oder wie mein Alter ist, kann ich jetzt mit diesen Daten nicht im Sinne, wie ich das mit der EID mache, wieder erneut beweisen, dass ich diese Person bin und dass ich dieses Alter habe, sondern dieser Ausweisvorgang kann ich nur zusammen mit diesem Sicherheitschip machen. Also ich kann die Daten nicht so, sage ich mal, bei der Instanz, wo ich mich ausgewiesen habe, da entziehen, entfernen, stehlen und mich dann erneut ausweisen. Das funktioniert technisch nicht.
Weil die Daten, um die es geht, auf dem Gerät, auf dem Smartphone und auf diesem Sicherheitschip bleiben und nicht bei der Gegenpartei irgendwie gespeichert werden.
Ja, sie kommen schon an, sie werden da auch gespeichert. Also da wird wahrscheinlich gesagt, jetzt hat da XYZ eben diesen Wein bestellt und hat jetzt bewiesen, dass man eben das entsprechende Alter hat und das wird dann schon gespeichert. Aber ich kann diese Information, die da gespeichert wird, also ich sage jetzt mal eben, dieses Flag hat das korrekte Alter, das kann ich jetzt nicht einfach so nehmen und jetzt zum nächsten Shop gehen und das da vorweisen und dann eben beweisen, dass ich dieses Alter habe, sondern da ist eben mein Ausweis, den ich auf dem Smartphone habe, in diesem Sicherheitschips drin ist, vonnöten, um diesen Ausweisvorgang, um diesen Beweisvorgang anzutreten.
Man sieht, man hört, du bist von dieser Sicherheit dieses Projektes überzeugt. Wenn das jetzt so ist, dann haben wir noch eine Frage aus unserer Erfahrung von diesem Podcast Hörkombinat Politik. Wir haben schon verschiedentlich in verschiedensten Themen über Gesetze gesprochen, wo der Privatwirtschaft Möglichkeiten eingeräumt werden und dann gesagt wird, ja, das ist zwar relativ allgemein formuliert, aber man muss einfach dann alle Verstöße nachher knallhart sanktionieren. Und meistens ist unsere Erfahrung, funktioniert das dann eher schlecht als recht. Die dann sanktionieren im Nachhinein, die laufen halt immer hinterher der sogenannten Kraft des Faktischen. Bist du überzeugt, dass diese ungute Dynamik, würde ich mal sagen, in dem Fall nicht greift, sondern dass Missbräuche von vornherein verhindert werden können?
Komplett alles verhindern wird man sicherlich nicht können. Aber wenn wir jetzt vielleicht das Ganze nochmals etwas zusammenfassen oder nochmals irgendwie in den Bogen schlagen, was wir ja gemacht haben mit dem ersten Referendum gegen die Version 1.0, haben wir erfolgreich verhindert, dass man eben diese EID privatisiert. Dass dieses eben, das war ja wirklich ausgesprochen wirtschaftsfreundlich ausgestaltet. Und jetzt steht tatsächlich der Nutzen für die Menschen in der Schweiz im Zentrum, dass sich da eben diese Ausweisvorgänge einfacher, sicher und datensparsam machen kann. Und was wir auch gesagt haben, eben, ich bekomme sie persönlich ausgehändigt, ich habe sie speziell gesichert auf dem Chip. Und wenn ich sie jetzt da diesen Ausweisvorgang mache, dann bekommt eben auch im Unterschied zur ersten Version, den wir hatten, bekommt dieser Ausweisvorgang niemand mit. Also wenn ich mich eben gegenüber diesem Online-Weinshop ausweise, dann ist das ein Vorgang zwischen diesen beiden Instanzen. Da kommt der Staat, bekommt nichts mit über und da bekommt auch keine Drittperson irgendwas mit über. Also da fallen keine Daten an, die dann auch irgendwie weiterverwendet werden können oder zu einer Profilbildung hätten verwendet werden können. Und von daher würde ich meinen, dass man eben nicht ganz alles, jeden Missbrauch verhindern kann, dass es aber Mechanismen gibt, da man dann einschreiten kann und das auch eingehegt kriegt. Und sollte das nicht reichen, dann werden wir dann darüber diskutieren müssen, vielleicht in ein paar Jahren, ob man tatsächlich noch Anpassungen machen müsste. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, das haben wir auch schon zur Debatte gebracht, dass man nicht einträgt, wer über die Stränge schlägt, sondern dass man das Spiel umdreht und sagt, man muss eigentlich zuerst sich registrieren, damit man überhaupt Attribute abfragen kann. Das kann man natürlich auch einführen, aber dann kommt man etwas von dieser selbstbestimmten Identität etwas weg. Und das ist dann auch etwas, das stark gekapselt ist. Da brauche ich dann auch wirklich, sage ich mal, auch zertifizierte Ausweis-App, weil ja dann nur diese es überhaupt zulässt, dass ich dann Attribute irgendwo hinschicke, die eben erlaubt ist, das zu tun. Also stellen sich dann andere Fragen, dann bin ich dann auch nicht mehr ganz so im Open-Source-Bereich. Also es ist immer ein Spagat und kommt etwas darauf an, wo man die Schwerpunkte setzt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass diese sehr, sehr ausgewogen eigentlich jetzt gefällt worden sind in diesem neuen Gesetz.
Zum Schluss noch zwei Fragen jetzt zum konkreten politischen Prozess und zur Abstimmung vom 28. September. Du hast vorher gesagt, bei der ersten Abstimmung haben sich dann auch doch politische Parteien, also richtig verstanden, angeschlossen der Nein-Parole. Jetzt ist das fast nicht der Fall und der Hauptteil des Widerstandes gegen diese neue Vorlage kommt aber eindeutig von rechts. Finde ich relativ überraschend, weil das ja der Wirtschaft Möglichkeiten bietet, sicher zu handeln. Ja, scheint mir doch auch gut für die Wirtschaft zu sein, dass es sowas gibt. Was haben denn die Rechten gegen diesen Vorschlag? Haben die Rechten ein Problem mit der Digitalisierung?
Gute Frage. Ich kann ehrlich gesagt auch nur mit etwas Kopfschütteln antworten. Die SVP hat die letzte EID noch befürwortet. Also die Privatisierung der EID mit einem schlechten Datenschutz. Und nun haben wir eigentlich eine gute Lösung, insbesondere eben auch was den Datenschutz betrifft. Und nun bekämpft sie dieses Gesetz mit denselben Argumenten. Tatsächlich ist es so, dass jetzt noch nicht ganz klar ist, ob die EID angenommen wird. Ich gehe davon aus, dass sie wird. Was man in den Umfragen oder auch generell feststellt, ist, dass es ein gewisses Unbehagen jetzt nicht unbedingt gegen die EID gibt, sondern ich würde mal sagen, das ist ein Unbehagen gegenüber der Digitalisierung allgemein. Und das ist eigentlich ein Punkt, den man ernst nehmen muss, den man adressieren sollte. Und meines Erachtens ist aber die EID ein sehr gutes Beispiel, wie man das angehen kann und sollte. Also, dass man ein Gesetz in einem partizipativen Prozess gestaltet. An diesem Prozess waren alle relevanten Akteure beteiligt und jetzt nicht nur, wie es sonst so oft ist, aus der Wirtschaft, sondern da war sehr stark die Wissenschaft involviert, da war die Zivilgesellschaft involviert, um eben eine EID zu schaffen, die einen Nutzen für die Menschen in der Schweiz bringt.
Wenn du sagst, die SVP war bei der ersten Abstimmung dafür, welche Parteien waren denn das damals, die sich dem Nein angeschlossen haben?
Also Nein war Grün, SP und Grünliberale.
Gut, es kommt also jetzt zur Abstimmung am 28. September. Ich nehme an, du bist dafür, dieses Gesetz so anzunehmen, wie es jetzt ist. Deiner Meinung nach muss man sozusagen diese mögliche Schlupfloch oder dieses Nachhinken, diese nachträgliche Kontrolle nicht entfernen. Kannst du sagen, mit welchem Ausgang du rechnest am 28. September?
Tatsächlich, ich würde aktuell am Gesetz nichts ändern. Da gibt es keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Wir werden die Entwicklung sicherlich weiter kritisch verfolgen, auch aus Sicht der digitalen Gesellschaft. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der EID eine gute Lösung geschaffen haben. Ich werde auf jeden Fall ein Jahr in die Urne legen und ich rechne mit ca. 60% Zustimmung. Das ist, würde ich sagen, durchaus im Bereich des Möglichen.
Bald werden wir wissen, ob wir uns künftig auch virtuell ausweisen, ein Bankkonto eröffnen, elektronische Signaturen beziehen und Verträge abschließen können oder müssen. Auch den eingeschriebenen Brief auf der Post wird man dann wohl mit der EID abholen können und nicht nur mit der physischen Identitätskarte. Als mögliche zukünftige Nutzung stellt der Bund auch in Aussicht, Volksinitiativen und Referenden elektronisch unterschreiben zu können. Einen Grenzübergang überschreiten? Das allerdings wird nicht möglich sein. Die EID ist kein amtliches Reisedokument nach internationalen Standards. Noch immer skeptisch? Werfen wir abschließend einen Blick auf die Argumente von unseren FreundInnen des Tech-Blogs DINIP. Das Netz ist politisch. Im Artikel «The Big Picture» nehmen sie ein paar Statements von der Kontra- und Pro-Seite unter die Lupe. Adrian Fichter, die schon mehrfach bei uns zu Gast war, zieht folgendes Fazit. Das gesamte Schweizer EID-System wird mehr oder weniger gut funktionieren und ein Gewinn für den Datenschutz sein. Allerdings nur, sofern drei zentrale Bedingungen erfüllt werden. Zunächst müssen sämtliche AkteurInnen die Regeln befolgen. Unternehmen müssen sich datensparsam verhalten. Der zweite kritische Aspekt betrifft die Durchsetzung durch das EJPD. das zügig und konsequent gegen Firmen einschreiten muss, die übermäßige Datenabfragen tätigen. Adrian befürchtet jedoch, dass sich der Eintrag im Vertrauensregister abnutzen wird. Hier wäre das europäische Modell mit seiner systematischen Vorabregistrierung der Unternehmen und der präzisen Überprüfung sowie Beschränkung der abfragbaren Datenkategorien die bessere Lösung gewesen. Als dritter Punkt müssen Unternehmen, Organisationen und Institutionen gewährleisten, dass sie Personen ohne EID nicht diskriminieren oder mit unverhältnismäßigen Nachteilen belegen. Wie so oft scheint das Gelingen einer zufriedenstellenden Lösung mehr vom politischen und regulatorischen Willen abhängig zu sein als von der Technologie. Die EID 2.0 scheint solide gebaut zu sein. Doch man müsste wohl Standards etablieren, die Missbrauch verunmöglichen, anstatt auf die Ehrbarkeit von AkteurInnen mit handfesten finanziellen Interessen zu hoffen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.